Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vor der Predigt wollen wir jetzt noch einmal Gott um seine Hilfe bitten, dass wir sein Wort recht verstehen. Und wir erheben uns vor dem Wort Gottes und zum Gebet. Teil 6 unserer Bergpredigt. Die Fortsetzung folgt dann aus organisatorischen Gründen im Oktober. Da machen wir weiter. Und wer bis dahin die 6 Predigten zusammen haben will, kann das über unseren Kassettendienst bekommen am Ausgang auf 3 Kassetten, die 6 Predigten bis Vers 30 in Kapitel 5. Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Herr Jesus Christus, so hilf uns, dich zu verstehen, auch dort, wo du uns harte Worte vorhältst. Und mach uns bereit, dich an uns arbeiten zu lassen, Herr. Gib jedem von uns, der jetzt hier ist, das, was er für seine Situation braucht. Und schenk uns Konzentration zum Reden und zum Hören. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. An der Küste Irlands, da sank ein großes Schiff. Keiner konnte sich richtig erklären, wie das passiert war, warum dieses Schiff plötzlich seinen Kurs verloren hatte. Und schließlich fand ein Taucher den Kompass des Schiffes. Und als man den Kompass untersuchte, da stellte man fest, im Gehäuse, da steckte ein winziges Stückchen Stahl. Das war hineingekommen, als der Matrose kurz vorher mit seinem Taschenmesser den Kompass gereinigt hat. Da passte er nicht ganz auf und plötzlich war eine kleine Spitze dieses Taschenmessers im Gehäuse des Kompass gelandet. Und diese kleine Spitze sorgte dafür, dass die Magnetnadel aus ihrer Richtung gezogen wurde. Das Schiff verlor den Kurs, lief auf ein Riff und versank dann. Sonst war es in gutem Zustand gewesen. Der Bug war wirklich frisch gestrichen, der Motor war in Ordnung. An Deck sah alles sehr ordentlich und gepflegt aus. Aber dort, wo es keiner sah, wo keiner darauf achtete, da lauerte die Gefahr. Im Gehäuse von diesem Kompass. Und das reichte für die Katastrophe. Jeder von uns hat so einen Kompass in sich. Keiner kann ihn sehen. Und doch entscheidet dieser Kompass über den Kurs unseres Lebens. Die Bibel nennt diesen Kompass das Herz. Hier im Herzen, da fallen unsere Entscheidungen. Hier im Herzen, da wird bestimmt, in welche Richtung mein Lebensdampfer denn fährt. Aber wer achtet schon auf seinen Kompass? Wie oft denken wir mal Hand aufs Herz über den Zustand unseres Herzens nach? Mit wem haben Sie zuletzt über Ihr Herz gesprochen? Wie lange ist das her? Solange das Schiff gut fährt, solange der Motor schnurrt, wer denkt da an den Kompass, wer denkt da an sein Herz? Und selbst wenn das Schiff ins Schlingern kommt, wie bei jenem alten Mann in Süddeutschland, der wurde plötzlich todkrank, so glaubte er zumindest. Aber auch das war für ihn kein Anlass, sich um den Zustand seines Herzens zu sorgen. Als ich ihn besuchte, sagte er, ich habe keinen umgebracht, ich habe regelmäßig fürs Rote Kreuz gespendet, mein Leben war in Ordnung. Dass da etwas mit dem Herzen sein könnte, kam gar nicht in den Blick. Hauptsache, das Äußere stimmt. Hauptsache, die Regeln einigermaßen eingehalten. Hauptsache, ich habe meine kirchlichen Pflichten erfüllt und bin einigermaßen fromm und mildtätig durchs Leben gekommen. Was da drin ist, geht keinen etwas an. Ist auch nicht so wichtig. Genau das war die Meinung der theologischen Wortführer zur Zeit Jesu. Die Meinung der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die waren Meister in den äußeren Dingen. Die hatten sich strenge Regeln gegeben. Am Feiertag, da durfte man zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Schritten laufen. Und viele hielten sich auch dran, wirklich mit eiserner Disziplin. Das waren nicht die Schlechtesten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stabilisierten die Gesellschaft, gewiss. Und trotzdem hat Jesus ein hartes Urteil über sie gesprochen. In Vers 20 sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, so bleibt ihr getrennt und ausgeschlossen von Gott. Pharisäer und Schriftgelehrte kommen, wenn sie sich nicht ändern, nicht in den Himmel, heißt das. Was war das Problem dieser Männer? Jesus hat immer wieder seinen Finger in die Wunde reingelegt. Er hat gesagt, euer Problem ist euer Herz. In Matthäus 23 hat er das mal so drastisch ausgedrückt. Da sagt er, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer. Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine. Das ist deutlich. Jesus sagt, ihr Pharisäer, in eurem Herzen, da wo nur Gott hinschaut, da ist lauter Müll. Da seid ihr tot. Euer Kompass ist kaputt. Die ganze Richtung stimmt nicht mehr. Ihr braucht eine Kursänderung in eurem Herzen. Und das wollten die Pharisäer natürlich nicht. Die glaubten, dass ihr Herz ziemlich sauber wäre, weil sie doch so religiös waren. Die fühlten sich gut genug für Gott. Die sind nie mal innerlich vor Gott in die Knie gegangen. Die haben nie Konkurs angemeldet. Die haben Gott nie ihr zerbrochenes Herz hingehalten. Die haben Gott nie die Chance gegeben, ihr Leben von Grund auf, vom Herzen her zu ändern. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr nicht eine bessere Gerechtigkeit habt als diese Leute, dann bleibt ihr ausgeschlossen vom Reich Gottes. Wenn einer zu Gott kommen will, dann geht das und erlauben Sie mir diesen Vergleich. Ähnlich zu wie bei einem Herzanfall, wie bei einer Herzattacke. Erstmal merkt man, dass mit dem Herzen irgendwas nicht stimmt. Die Bibel nennt das Sündenerkenntnis. Dass ein Mensch begreift, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug vor Gott. Und dann bekommt man Angst. Dann bekommt man eine Ahnung davon, wenn du jetzt keine Hilfe kriegst, dann bist du verloren. Und dann lässt man sich von Jesus behandeln. Dann sagt man, Jesus, bitte vergib mir, bitte nimm mir das weg, was mein Leben kaputt gemacht hat. Und das Erste, was Jesus macht, genauso wie der Notarzt bei der Herzattacke, Jesus macht eine Notbehandlung. Jesus vergibt mir erstmal meine Schuld. Jesus rettet mich erstmal und sagt, du stehst von jetzt an auf meiner Seite und unter meinem Schutz. Durch diese Akutbehandlung, durch diese Notbehandlung wird der Mensch zum Christen. Aber genauso wie bei einer Herzattacke ist nach der Akutbehandlung nicht Schluss, sondern dann folgt die Rehabilitation. Es kommt eine Kur, es müssen neue Essgewohnheiten trainiert werden. Das Leben bekommt so nach und nach eine ganz neue Fasson. Und sehen Sie, genauso macht es Jesus. Wenn ein Mensch zum Glauben gefunden hat, wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann kommt er in Gottes Rehabilitation, dann kommt er in Gottes Trainingslager. Wir könnten auch sagen, dann kommt er in Gottes Charakterschule. Und diese Charakterschule beginnt im Herzen. Das ist Punkt 1 heute, den wir festhalten, den Sie auch auf Ihrem Zettel haben. Gottes Charakterschule beginnt im Herzen. Das ist auch logisch. Wer eine Herzattacke hat, der wird nicht erstmal gegen seinen Haarausfall behandelt oder auf grünen Star oder Verdauung oder sonst was, sondern am Herzen. Wenn Gott anfängt, unseren Charakter zu verändern, dann beginnt er mit dem Zentrum unserer Person. Dort, wo der Kompass unseres Lebens sitzt. Dort, wo über unseren Kurs entschieden wird, wo es um meine Motive geht, um die Grundausrichtung meines Lebens. Dort setzt Gott an. Und darum beginnt jetzt mit Vers 21 ein großer Abschnitt, über dem ein einziges Thema steht. Gottes Charakterschule, Gottes Lebensschule, die beginnt im Herzen und die erfasst von dort aus einen Lebensbereich nach dem anderen. 6 Beispiele aus dem Alltag nennt Jesus hier. Und haben Sie keine Sorge, wir werden höchstens über die ersten beiden heute Morgen miteinander verhandeln. Aber diese 6 Beispiele aus dem Alltag, die haben eines gemeinsam. Die zeigen nämlich, dass unser praktisches Verhalten im Herzen entschieden wird. Und darum gilt das, wer meine Handlungen dauerhaft verändern will, der muss erstmal meine Haltung verändern. Es beginnt im Herzen. Jesus hat mal gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Na klar. Und wovon das Herz voll ist, das zeigt sich auch in unseren Taten. Und deshalb legt Gott so großen Wert auf Ihr Herz und auf mein Herz. Vor Gott, da zählt nicht, wie wir nach außen hin dastehen, sondern wie es in uns drinnen aussieht. Das zählt bei Gott. Im 1. Samuelbuch im Alten Testament heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und das hatten die Pharisäer vergessen. Die lebten nach der Melodie dieses bekannten Volkslieds. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Menschen gegenüber ist das richtig, aber nicht Gott gegenüber. Gott sieht. Er sieht, wie meine innere Welt ausschaut. Vor Menschen kann ich das abschotten, aber nicht vor ihm. Und Gott sieht das nicht nur, Gott bewertet das auch. Bei Gott, da zählen meine Gedanken genauso viel wie meine Worte. Und meine Worte zählen genauso viel wie meine Taten. Jeder Rachegedanke zählt bei Gott wie eine Rachetat. Jeder Vergeltungsgedanke wiegt in Gottes Augen so schwer wie eine Vergeltungstat. Und gleich, Sie werden sehen, ab Vers 21, da wird Jesus über Mord reden und im selben Atemzug vom Zorn sprechen. So als wären das Zwillingsbrüder, Mord und Zorn. Und dann ab Vers 27 wird es um Ehebruch gehen. Und im selben Augenblick redet Jesus dann von den lüsternen Blicken, so als wäre das dasselbe, ob man einer Frau auf der Straße mit bestimmten Gedanken hinterherguckt oder ob man wirklich mit ihr schläft. Bei Gott muss ich also für meine Gedanken genauso gerade stehen, mich genauso verantworten wie für meine Taten. Aber nun kommt das Beste. Gott ist nicht nur der Durchschauer unserer Herzen. Gott ist nicht nur der Richter, sondern Gott ist auch der Veränderer. Gott ist nicht nur der Diagnostiker, sondern er ist auch der Therapeut. Gott will mein Herz nicht nur bewerten, sondern er will es heil machen. Es hängt davon ab, ob ich bereit bin, in Gottes Charakterschule reinzugehen. Und diese Charakterschule, die beginnt im Herzen. Und Sie wissen ja, wie das ist. Das funktionierende Herz, das pumpt Blut und Sauerstoff bis in die letzten Gefäße unseres Körpers, bis in die letzten Kapillaren. Und so sorgt Gottes Herzbehandlung dafür, dass sein Wort, dass sein Wille wirklich bis in die letzten Kapillaren, die letzten Gefäße meines Alltags hineinkommt. Es beginnt im Herzen, aber da bleibt es nicht stecken. Und darum bringt Jesus jetzt diese praktische Anwendung. 6 Alltagsbeispiele und 2 gucken wir uns an. Gottes Charakterschule bleibt nämlich nicht im Herzen stehen, sondern zweitens, Gottes Charakterschule besiegt Zorn und Bitterkeit. Das war für die Pharisäer kein Thema. Zorn, wie wollen sie das messen? Dafür haben sie keine Ankreuzliste gehabt. Mord, ja, das wäre klar. Das darf natürlich nicht sein. Mord, das muss hart bestraft werden. Aber persönliche Beschimpfungen oder so ein bisschen innerer Zorn, das sieht ja keiner. Ich habe doch keinen umgebracht. Gut, vielleicht hier mal schlecht hinterm Rücken geredet. Oder in Gedanken jemanden fast erwürgt, aber ich habe keinen umgebracht. Das ist bis heute das Gleiche. Sehen Sie, mit keinem Gebot beruhigen wir uns so schnell wie mit dem 5. Und deswegen beginnt Jesus gerade mit diesem fünften Gebot, von dem wir uns einbilden, dass wir damit keine Schwierigkeiten hätten. Und das geht noch ganz harmlos los in Vers 21, da sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Klingt noch ganz harmlos. Und nun passen Sie auf. In Vers 22 wird's kritisch. Da sagt Jesus, ich aber... Ja, soll das denn heißen, dass Jesus sich hier gegen das Alte Testament stellt? Gegen die 10 Gebote etwa? Mit Sicherheit nicht. Das haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Jesus bestätigt voll das Alte Testament. Nein, wogegen wendet Jesus sich hier, wenn er sagt, ich aber sage euch? Er wendet sich gegen die Verharmlosung der Pharisäer. Die Pharisäer haben dieses Gebot ganz harmlos ausgelegt. Sie haben es nur begrenzt auf die äußere Tat. Wer einen ermordet, der wird bestraft und damit können wir das fünfte Gebot abhaken. Und Jesus sagt, Leute, so schnell kommt ihr nicht aus dem Schneider. Natürlich dürft ihr nicht morden, ist klar, aber damit habt ihr noch nicht dieses fünfte Gebot erfüllt, nur wenn ihr keinen umbringt. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Und merken Sie, was Jesus hier tut. Er geht hinter den Mord zurück, zur eigentlichen Ursache des Mordes. Und er zeigt, wo jeder Mord beginnt, nämlich im Herzen, mit Zorn und Bitterkeit. Und wir fragen, warum ist das so schlimm? Groll, Zorn, Bitterkeit, wissen Sie warum? Weil es unser Herz vergiftet. Weil es den Boden dafür bereitet, dass wir den anderen herabsetzen, ihn verletzen. Obwohl Gott uns doch den Auftrag gegeben hat, ihn zu lieben. Wohlgemerkt, nicht jeder Zorn ist verwerflich. Auch Jesus war manchmal zornig, zu Recht. Zorn über Sünde, Zorn über Unrecht, der ist nicht nur erlaubt, der ist sogar geboten. Es gibt einen heiligen Zorn. Aber Jesus warnt vor diesem persönlichen Zorn, der einen so schnell beschleicht. Wo es um unsere Eitelkeit geht oder um unsere Selbstverliebtheit. Jesus meint diesen Zorn, der dazu führt, dass wir böse Gedanken über einen anderen Menschen in uns aufhäufen, dass die Bitterkeit sich so richtig festsetzen kann wie eine Zecke in unserem Herzen. Wie schnell kann das passieren, dass ich persönlich beleidigt bin, dass ich mich über einen Menschen ärgere, weil er mir unsympathisch ist oder weil er mir Unrecht getan hat oder weil es ein Missverständnis gegeben hat, was auch immer. Wie schnell rutsche ich rein in diesen Zorn. Manfred Siebald hat das mal in einem Lied beschrieben. Er hat gesagt, ich dolche mit Blicken, verletze mit Worten. In meinen Gedanken beißt mancher ins Gras. Man braucht ja nicht gleich mit Taten zu morden. Es macht auch mit Worten und Wünschen schon Spaß. Und aus zornigen Gedanken werden dann gemeine Worte. Das geht ja hier weiter in Vers 22. Wer zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, Raka war das im Aramäischen, ein ganz normales Schimpfwort. Wir würden vielleicht sagen, du Esel. Aber in diesem Wort liegt schon eine starke Verachtung. Du Hohlkopf könnte man auch übersetzen. Was bist du denn wert? Und Jesus sagt, Leute, hört her. Wenn ihr euch so beschimpft, dann ist das kein Kavaliersdelikt, sondern dann macht ihr euch in Gottes Augen so schuldig, dass ihr dafür das höchste Gericht, vor das höchste Gericht gestellt werden müsstet, nämlich vor den Hohen Rat. Und so wie ein Wort das andere ergibt, so wird aus dem Nichtsnutz dann der Narr. Moré. Da wissen die Gelehrten nicht so richtig, was das heißt. Aber es muss etwas sehr Gemeines sein. Vielleicht sogar, dass man den Bruder, den Mitchristen als gottlos verunglimpft. Das könnte es heißen. Und Jesus warnt uns. Er sagt, ihr findet das vielleicht harmlos, wenn ihr mal so Raka, Moré sagt zueinander. Nichtsnutz, Hohlkopf. Aber euer Verhalten ist so schlimm, dass wenn ich es euch nicht vergeben würde, ihr allein schon dafür in der Hölle landen müsstet. So sagt Jesus das. Wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wir finden das vielleicht übertrieben, aber wir haben kein Recht, es übertrieben zu finden. Denn das ist Gottes Sicht der Dinge. Jesus sagt, Leute, unterschätzt das nicht. Unterschätzt nicht, wie viel ihr mit persönlichem Groll kaputt machen könnt.
Dieser Zorn, der wächst auf demselben Acker wie der ausgeführte Mord. Das ist derselbe Stoff, aus dem die Kriege sind. Ein Junge fragte seinen Papa: Papa, sag mal, wie beginnen eigentlich Kriege? Und der Vater sagte also: Nehmen wir mal zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. Das ging los, als Deutschland Belgien überfiel. Und plötzlich unterbricht ihn die Mutter und sagt: Also erzähl dem Kind doch nicht sowas. Der Erste Weltkrieg begann, weil jemand ermordet wurde. Und der Vater dreht sich um und sagt: Also sag mal, hat er dich gefragt oder mich? Die Mutter sagt: Macht euren Kram doch alleine. Dreht sich um, schmeißt die Tür ins Schloss. Und als die Tasten im Schrank nach der Erschütterung wieder aufgehört haben zu klappern, es ist plötzlich sehr still im Raum. Und der Junge sagt: Papa, du brauchst mir gar nicht mehr zu erzählen, wie Kriege beginnen. Jetzt weiß ich's. Diese Eltern hatten ungewollt einen fantastischen Anschauungsunterricht inszeniert. So schnell kann das gehen. Zorn, Verachtung, Beschimpfung. Und wir setzen uns herab, wir beschädigen uns mit Gedanken und Worten. Was können wir tun? Jesus sagt: Es reicht nicht, dass wir uns äußerlich beherrschen. Das packen wir sowieso nicht. Sondern es kommt darauf an, dass Gott uns innerlich verändert. Gottes Charakterschule beginnt in unserem Herzen. Und von dort her besiegt sie dann unseren Zorn und unsere Bitterkeit. Sehen Sie, Gott will sie nicht nur so ein bisschen kultivieren und erziehen, mich auch nicht, sondern er will uns verändern, porentief verändern. Gott will uns verwandeln, bis in unsere Gedanken und Worte hinein. Gottes Charakterschule besiegt Zorn und Bitterkeit. Und wie geht das praktisch? Der erste Schritt ist, dass ich das mal vor Jesus bekenne, wenn ich merke, ich bin schuldig geworden. Dass ich ihm sage: Herr, ich bitte um Verzeihung, dass ich so zornig war gegen meinen Bruder oder meine Schwester. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich es zulasse, dass Gott mein Herz wirklich reinigt. Dass ich ihn bitte: Herr, nimm diese Dinge wirklich weg aus meinem Leben, die mich immer wieder da reinstürzen. Und der dritte Schritt ist dann, dass ich auf denjenigen zugehe, dem ich Unrecht getan habe. Und dass ich ihm sage: Es tut mir leid, entschuldige bitte. Deswegen bringt Jesus diese praktische Anwendung in Vers 23. Da sagt er das ganz praktisch: Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Die Situation konnten sich die Leute damals vorstellen. Im Vorhof des jüdischen Tempels in Jerusalem, da brachte man seine Opfer. Das gehörte zum Gottesdienst. Und da ist nun einer, der will sein Tier dem Priester übergeben. Und in dem Augenblick fällt ihm ein, dass er einem anderen Unrecht getan hat. Und Jesus sagt: Stopp, lass das Tier da erstmal stehen, binde es vielleicht an. Such erst deinen Bruder und versöhne dich mit ihm. Und dann komm wieder. Bring das also erstmal in Ordnung und geh schnell hin. Tu du den ersten Schritt, mach es schnell. Bitte um Verzeihung. Das ist schwer manchmal, aber es macht froh. Und sehen Sie, es bringt nichts, wenn wir abwarten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Das bringt nichts. Dadurch wird nichts besser. Dadurch sammeln wir nur Konfliktstoff an für spätere Tage und irgendwann sagen wir mal: Weißt du, was ich dir schon lange mal sagen wollte? Und dann ist das ganze Gras wieder weg und der ganze Ärger wieder da. Nein, wir sollen hingehen. Gleich. Und wenn der andere nicht will, gut, das können wir nicht erzwingen, aber wir müssen wenigstens alles versuchen. Und wenn er sich nicht versöhnen will, dann sollen wir weiter für ihn beten. Sehen Sie, auch unter Christen kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Meinungsverschiedenheiten, die sich nicht gleich auflösen lassen. Das ist auch gar nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn wir uns deswegen persönlich befeinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es lernen, Sache und Person auseinanderzuhalten. In der Sache, da kann man ja mal streiten. Da kann es auch mal passieren, dass man sich in einer Weise anfährt, wie es einem hinterher leid tut. Aber was hindert mich dann hinterher hinzugehen und sagen: Du, in der Sache sehe ich es noch genauso wie vorher. Aber wenn ich dich irgendwie persönlich verletzt und angegriffen habe, dann tut's mir leid. Bitte, Entschuldigung. Das können wir lernen. Das können wir lernen, wenn Jesus unser Leben in den Griff kriegt. Wissen Sie, wir können unser Herz nicht selber besiegen. Das schaffen wir nicht. Aber wenn wir uns auf diese Schritte einlassen, die Gott uns zeigt, dann wird er uns verändern. Wir bleiben unvollkommene Menschen, wir tappen immer mal wieder in die Falle rein, aber wir dürfen auch immer wieder ankommen und sagen, Herr, es war schon wieder Mist, bitte vergib mir. Das können wir machen. Das ist das Geheimnis von Gottes Charakterschule. Sie beginnt in unserem Herzen und von dort aus zieht sie dann Kreise. Und darum bringt Jesus nach der Sache mit dem Zorn dann gleich noch das Beispiel mit der Sexualität. Und daran macht er das gleiche Prinzip noch einmal deutlich. Wir können diesen zweiten Alltagsbereich jetzt nur noch kurz streifen. Im Oktober, wenn ich über die nächsten Verse predige, dann nehme ich das nochmal auf. Aber die Linie will ich Ihnen nochmal kurz zeigen. Wenn Gott unser Herz verändert, dann besiegt er nicht nur Zorn und Bitterkeit, sondern dann bezähmt er auch Blicke und Wünsche. Vers 27. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die Bibel hat eine hohe Meinung von der Sexualität. Ist eine Schöpfungsgabe Gottes. Und weil die Sexualität so wichtig ist, hat Gott ihr einen besonderen Schutzraum zugedacht. Das ist die Ehe. Hier hat die Sexualität ihren Platz. Hier soll sie sich entfalten. Hier soll sie beglücken und die beiden fester zusammenschmieden. Gott schützt die Sexualität durch die Ehe. Und Gott schützt die Ehe durch das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber auch dieses sechste Gebot, das hatten die Theologen zur Zeit Jesu ziemlich verharmlost. Es herrschte eine sehr lockere Scheidungspraxis. Die Paare gingen massenhaft auseinander damals. Und während die Theologen das sechste Gebot immer mehr aufweichten, ging Jesus genau in die andere Richtung. Gegen alle Verharmlosungen hat Jesus gezeigt, wie Gott dieses Gebot wirklich gemeint hat. Du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, der Ehebruch beginnt erst nicht erst im Schlafzimmer. Der Ehebruch beginnt nicht erst mit dem vollzogenen Geschlechtsverkehr. Vers 28, ich aber sage euch, und zwar gegen eure ganzen Aufweichungen, gegen eure Tricks und Rechtfertigungen, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, außerhalb des Rahmens, den Gott dafür geschaffen hat, außerhalb der Ehe, wer eine Frau ansieht, um sie sexuell zu begehren, das ist hier gemeint, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Und Jesus macht es hier beim Thema Ehebruch genauso wie beim Mord. Er geht zurück zur Ursache des Ehebruchs. Im Herzen. Die Bibel erzählt uns ein berühmtes Beispiel, wie der König David die Ehe brach mit der Bathseba. Und da wird beschrieben, wie er am Abend auf der Terrasse seines Palasts sitzt und sieht, wie sich da einige 30 Meter entfernt vielleicht oder noch etwas weiter, eine Frau wäscht. Am Anfang ist er vielleicht nur erstaunt, die Bathseba dort zu sehen. Aber anstatt woanders hinzugucken und die Intimsphäre dieser Frau zu schützen, die wahrscheinlich gar nicht ahnt, dass sie gesehen wird, hat der David weitergegafft. Und je länger er hinschaut, umso weniger kühl wird sein Kopf, umso mehr verliert er die Kontrolle über seinen Willen, umso mehr vergisst er Gottes Gebot. Je länger David hinguckt, umso stärker wird in ihm der Wunsch, den Körper dieser Frau zu besitzen. Und alles Weitere ergibt sich dann von selbst. Die Würfel waren im Herzen gefallen. Und deswegen warnt Jesus uns und sagt, Leute, bei Gott, da zählen Gedanken und Blicke und Wünsche schon genauso schwer wie der vollzogene Ehebruch. Natürlich ist es besser, wenn der Gedankenzug bremst, bevor es zur Tat kommt. Aber vor Gott sind wir damit nicht aus dem Schneider. Und wieder die praktische Frage, was können wir tun? Wie können wir uns schützen vor diesen Blicken und Gedanken? Es ist genauso wie beim Umgang mit Zorn und Bitterkeit. Gott nimmt uns mit auf einen Weg. Und am Anfang steht auch hier wieder die Bitte um Vergebung. Und die Bitte darum, dass Gott unser Herz und unsere Gedanken und unsere Fantasie reinigt. Und dann greift wieder Gottes Charakterschule. Dann bringt Gott uns bei, wie wir unsere Blicke und Wünsche bezähmen und kontrollieren. Und wie das praktisch geht, zeigt Jesus zum Schluss wieder an einem Gleichnis. Vers 29. Da sagt er, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns selbst verstümmeln sollen. Würde ja auch nichts bringen. Wenn ich mir das rechte Auge ausreiße, habe ich ja das linke immer noch. Und selbst wenn ich beide Augen verliere, sitzt der Ehebruch immer noch im Herzen. Also Jesus meint hier nicht die Selbstverstümmelung. Nein, Jesus will mit diesem dramatischen Beispiel zeigen, Leute, die Sünde ist dramatisch ernst zu nehmen. Wir können es uns nicht leisten, mit der Versuchung zu spielen, mit der Sünde zu flirten, sondern wir müssen klare Linien ziehen. Und wir müssen uns praktisch fragen, wo sind die Einfallstore bei uns, durch die falsche Wünsche geweckt und gierige Blicke gereizt werden? Womit füttern Sie eigentlich Ihre Vorstellungswelt? Welche Bücher müssen wir vielleicht rausschmeißen? Welche Videos verschrotten? Welche Kinofilme sollten wir möglichst nicht sehen? Welche Illustrierten nicht zur Hand nehmen, wenn wir im Wartezimmer beim Arzt sitzen? Das hat nichts mit Prüderie oder Lustfeindlichkeit zu tun, sondern mit Charakterschule. Gottes Charakterschule bezähmt lüsterne Blicke und schädliche Wünsche. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus. Das heißt, reiß dich entschlossen von den Dingen los, die deine Sexualität auf Abwege bringen, mit denen du dich und andere verletzt. Und lassen Sie mich das zum Schluss noch festhalten. Wenn Jesus uns diese dramatische Warnung zuruft, dass wir die Versuchung des Auges nicht unterschätzen sollen, dann gibt er damit den Männern vor allem einen direkten Rat und den Frauen vor allem einen indirekten Rat. Uns Männern sagt Gott, hütet eure Blicke. Der bekannte Heilsarmee-Prediger Dankmar Fischer hat uns mal erzählt, wie er in eine knifflige Situation kam. Da arbeitete er noch auf der Reeperbahn als Sozialarbeiter, Seelsorger und Straßenprediger und er musste in einer seelsorgerlichen Angelegenheit abends kurz in einen Nachtclub, von dem bekannt war, dass die Serviererinnen dort oben ohne arbeiteten. Und er ging hin und als er zu seinem Team zurückkam, fragten ihn seine Mitarbeiter scherzhaft, sag mal Dankmar, stimmt das denn, was man sich so über diese Bedienungen erzählt? Und Dankmar Fischer antwortete, ich kann es euch nicht sagen. Was? Ich habe den Frauen nur ins Gesicht geschaut. Und das war kein Witz. Ich weiß, er hat das ernst gemeint. Wo hatte er diese Stärke her, diese Selbstbeherrschung? Die Antwort ist überraschend. Als Dankmar Fischer anfing, auf der Reeperbahn zu arbeiten, da hat ihm sein Vater ein Bibelwort mit auf den Weg gegeben. Aus dem Buch Hiob, im Alten Testament, Kapitel 31. Da sagt Hiob, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Einen Bund mit meinen Augen. Dieses Bibelwort hat der Vater dem Sohn gegeben und dann hat er gebetet, dass sein Sohn auch bewahrt bleibe. Das ist der direkte Rat, den Jesus uns Männern gibt. Macht einen Bund mit euren Augen. Achtet auf eure Blicke. Und dazu gehört dann der indirekte Rat an die Frauen. Achtet drauf, was ihr den Männern zu blicken gebt. Helft den Männern, die nicht eure Ehemänner sind, ihre Blicke zu bezähmen, indem ihr sie nicht durch Kleidung aufreizt oder durch euer Auftreten provoziert. Natürlich setzt die Mode und die Kleidungsindustrie sehr stark auf die Sexschiene. Das verkauft sich gut. Das kommt dem normalen menschlichen Bedürfnis entgegen. Aber wer sich in Gottes Charakterschule begibt, für den ist die Kleidung nicht nur Geschmacksfrage, nicht nur Modefrage, sondern auch eine Frage der Verantwortung gegenüber dem anderen Geschlecht. Und wer nicht verklemmt ist, der kann sich das doch leisten, seine Reize ein wenig zu verhüllen. Und so kann man bestimmten Blicken und Wünschen vorbeugen, bevor sie überhaupt entstehen. Bezähmte Blicke. Wenn man ein wildes Pferd bezähmt, dann wird daraus kein lahmer Ackergaul, sondern ein starkes Turnierpferd. Bezähmt, weil man die ganze gebändigte Kraft gezielt einsetzen kann. Sehen Sie, wenn Jesus unsere Blicke und Wünsche bezähmt, dann macht er uns nicht zu grauen Mäusen, sondern zu starken Persönlichkeiten. Und wenn Jesus dann noch unseren Zorn und unsere Bitterkeit besiegt, dann wird unser Leben eine Ausstrahlung bekommen, von der wir bis dahin nur träumen konnten. Ich komme zum Schluss. Wenn Sie wollen, dass Ihr Leben großartig wird, statt mittelmäßig. Wenn Sie wollen, dass Ihr Leben strahlend wird, statt grau. Spannend, statt langweilig. Dann hängen Sie sich bloß nicht an Menschen, sondern hängen Sie sich an Jesus. Und glauben Sie ja nicht den Meinungsmachern, sondern glauben Sie Jesus und seiner Bergpredigt. Und Sie werden erleben, dass das alte Lied recht hat, wo es heißt, lass dich nicht von Menschen leiten. Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Amen.